Am Mittwoch, dem 13. November 2024, der Podcast Nummer 303. Und es wird heute dark, das kann ich euch versprechen. Hier ist Hermann, ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Servus, hallo und Gude! Toxische Menschen in der Feuerwehr. Sowas kann ja gar nicht sein. Wir sind ja alles Kameradinnen und Kameraden, oder? Aber klar kann sowas sein. Der Titel unseres Podcastes ist Die Faktor. Wie böse sind manche Kameraden wirklich? Und auch das kennen wir alle aus dem betrieblichen Umfeld, ja sogar innerhalb der Familie und vieles mehr. Menschen, die man irgendwie in irgendeiner Form toxisch empfindet. Und zwar nicht toxisch, dass sie einem irgendwie vergiften mit natürlichen Mitteln, sondern eben einfach mental, psychisch, von der Seele her toxisch. Und da muss man aufpassen, weil die vereinnahmen einem ruckzuck und vergällen einem das Leben, wenn man nicht aufpasst. Bin stimmlich etwas angeschlagen, war 3 Tage auf Workshop mit einem unglaublich tollen Unternehmen in Heilbronn, werde ich ein anderes Mal von erzählen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und bin gerade nach Hause gekommen, Mittwochabend, und deshalb jetzt natürlich unser Podcast. Was sind Psychopathen? Habt ihr bestimmt schon mal gehört den Begriff, man versteht darunter Soziopathen, Sadisten und oder Egoisten. Also das sind Kameraden oder Kameradinnen, die über Leichen gehen oder anderen bewusst schaden, wenn es ihnen selbst was bringt. Und deswegen nennen wir die, Carina und ich, Horrorkameraden. Und wir haben öfter mal mit solchen Szenarien zu tun. Deswegen der Podcast heute in dieser Form. Bestimmt habt ihr das auch schon mal erlebt oder den einen oder anderen auch im Umfeld der Feuerwehr erlebt. So ein Menschenschlag, wo man sofort denkt, na, was geht denn da ab? Das kommt mir aber merkwürdig vor. Mir ist natürlich in meiner längeren Feuerwehrkarriere mehr als ein, sagen wir mal, böser Mensch aus meiner Brille, da spreche ich von Kameraden, aber auch von Vorgesetzten, begegnet, und die haben mir durch ihre Umgangsart, die negativ war, immer wieder klar gemacht, und das fast täglich, dass das eben so nicht geht. Über manche kann ich heute wirklich nur lachen. Damals habe ich es etwas anders empfunden. Kann mich gut an einen Kameraden erinnern, der immer, aber auch immer am Stänkern war. Dem konntest du zur Belohnung ein HLF schenken, wenn er einen guten Einsatz gebracht hat, denn das hat er zweifelsohne. Das war falsch. Das war doof. Wieso er? Wieso nicht andere? Es gab immer irgendwas zu motzen. Kennt ihr vielleicht auch. Und das ist für mich etwas, was auf Dauer Kameradinnen und Kameraden, die mit diesem toxischen Kameraden umgehen müssen, runterzieht. Und das ist unangenehm, solchen Menschen, gerade wie dem, an den ich jetzt gerade denke, wäre ich besser nie gewesen. Ich habe überhaupt nichts gegen einen Joke in der Feuerwehr. Ich habe auch gar nichts gegen eine gewisse Form von Sarkasmus. Gerade jetzt in diesem von mir angesprochenen Workshop haben wir uns wieder so gefoppt, so geneckt, haben aber dabei immer den Ernst der Workshop-Ziele im Auge gehabt. Und das ist entscheidend. Dann ist das auch mal gut. Wenn daraus aber, wie bei dem Kameraden, von dem ich spreche, beißender Zynismus wird und das dauerhaft, dann geht einem das, auf Deutsch gesagt, volles Rohr auf den Nerv.
Ablage P.
Ja, was kann weg, Ablage P? Betrugsverdacht im Ruhrgebiet bei einer Berufsfeuerwehr. Und das ist schlimm genug, und ich sage es gleich dazu, ich habe sowas selbst mal erlebt, erzähle ich später noch von. Der Feuerwehr Duisburg gibt es natürlich einen Paukenschlag, dass sowas überhaupt möglich ist, dass Menschen in der Lage sind, tatsächlich, ich sag's mal auf hässlich, zu bescheißen. Aber natürlich wissen wir alle, dass es auch solche Menschen gibt, und da hat der Feuerwehrchef wohl, sagen wir es mal so, betrogen. Ich nenne hier bewusst keine Namen, darauf möchte ich gern verzichten. Aber es wurden Strafanzeigen seitens der Stadt erstellt und das LKA dort ermittelt wegen des Verdachts des Betruges gegen den Feuerwehrchef und auch gegen den Verwaltungsleiter. Das heißt, da gab es wohl eine Co-Abhängigkeit, und die beiden haben das dann irgendwie eingefädelt. Die Stadt hat beiden fristlos gekündigt. Es gab anonyme Hinweise, denen dann natürlich das Rechnungsprüfungsamt nachgegangen ist. Und jetzt hat man den kommissarischen Leitung eingesetzt. Das ist ja völlig normal, das muss auch so sein. Das Ganze hat sich erhärtet und der wurde jetzt beurlaubt. Dann hat natürlich die Presse sich dieser Dinge angenommen. Und wenn das schon einmal in der Presse ist, das heißt, wenn die Stadt eine solche Betrugsgeschichte an die Presse rausgibt, dann kann man davon ausgehen, nicht nur davon ausgehen, dann muss man davon ausgehen, dass was dran ist, sonst würden die das niemals an die Öffentlichkeit geben. Deswegen berichtige ich es auch. Die Duisburger haben jetzt gesagt, es wird ein Vier-Augen-Prinzip geben, um Missbrauch da in Zukunft zu verhindern. Das ist auch super, das ist genau richtig, auf solche Dinge zu agieren und die Führungskräfte auch in solchen Compliance-Fragen dann mal zu schulen und zu sagen, Leute, seht ihr, sowas passiert. Also ich bin immer dafür, wenn diese Dinge passieren, und ich sage ja, in meiner Feuerwehr gab es auch genügend Vorfälle in meiner Amtszeit, wo ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Aber dann auch darauf zu reagieren und nicht nur Strafen auszusprechen, sondern auch den Rest, der ja etwas ratlos vor diesen Dingen steht, dann auch zu schulen und zu sagen, seht ihr Leute, es ist passiert und wir werden in Zukunft gemeinsam dafür sorgen, in kameradschaftlicher Weise, aber auch mit bestimmten Regelungen, dass diese Geschichten nicht mehr vorkommen. Schade, Imageverlust für die Feuerwehr, aber wir Kameradinnen und Kameraden, wir Leute, die sich für diese Dinge interessieren, wissen natürlich ganz genau, dass die Duisburger eine super geile, voll integre und klasse Feuerwehr sind und deswegen können uns Einzelfälle davon auch von so einer Meinung nicht abbringen. Schade ist nur, dass es passiert und damit halt auch unserem Feuerwehrwesen in der Öffentlichkeit schadet. Ja, zurück zum Hauptthema, toxische Menschen, Dark Faktor nennt man das Ganze. Und ja, ich habe vorhin gesagt, ich habe das auch in meiner Karriere, in meiner Feuerwehrzeit erlebt. Und selbstverständlich ist das normal, dass man Menschen begegnet, die einem in irgendeiner Form vielleicht nicht gerade Angst einjagen. Ja doch, manchmal war das auch so, aber die einem gehörig auf die Eier gehen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und ein Vorteil, auch das haben wir gerade im Workshop gehabt, das war sehr lustig, ein Vorteil des Älterwerdens ist natürlich sicherlich, dass mit jedem Tag, den ich älter werde, diametral die Anzahl der Menschen zunimmt, die mich am Arsch lecken können. Entschuldigt den Ausdruck, aber genau so ist es. Das ist ein Zitat vom Hans-Joachim Kuhlenkampf, das war früher so ein ganz, ganz berühmter Moderator. Es kommt also nicht von mir. Das heißt aber, was er damit sagen wollte, ist, dass Leute mit die toxisch, die Dark-Faktoren haben und so veranlagt sind, dass das ein No-Go ist und dass wir uns das nicht bieten lassen. Er hat halt auch da, weil er sehr bekannt, sehr berühmt war, einen Weg gefunden, die einen zu reglementieren und die anderen einfach zu ignorieren. Und das sagt es, ihr könnt mich mal, sagt es aus. Ja, ich schaffe das inzwischen auch ganz gut, Leute in meinem Leben nicht mehr so sehr an mich ranzulassen, die diesen Dark-Faktor ausstrahlen. Ich habe natürlich auch in der Begegnung mit Kameradinnen und Kameraden, spüre ich dann innerhalb von gewissen Zeiträumen, da ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Was ich halt tun kann, ist es direkt ansprechen, denn ich bin ja ein Moderator, Mediator, ein Gast von außen, der drauf schaut. Und das natürlich nicht in so einer direkten Form, hey, was bist denn du für ein Arsch? Nee, das würde ja gar nichts bringen, sondern wirklich auch mit der Nase draufschubsen und sagen, ist dir aufgefallen das? Das ist kommunikativ nicht in Ordnung. Das mache ich in Workshops und ich bekomme da zu 99,9% positive Feedbacks, entweder von den Betroffenen selbst, die sagen, so habe ich mich noch nie betrachtet, das ist ja super, oder aber von den Kameradinnen und Kameraden, die mit diesen Menschen umgehen müssen. Und dann erledigt sich manches dann irgendwann auch von selbst. Ich möchte aber mal die Frage in den Raum werfen, wenn wir über diese Kameradinnen und Kameraden sprechen, die uns ja mental schaden, dann muss man irgendwie eine Form haben, das zu erkennen. Wenn alle Kameradinnen und Kameraden sagen, du bist der Dark Faktor und du hast es selbst noch nicht erkannt, solltest du darüber nachdenken. Aber ganz im Ernst, die Antwort auf die Frage, wie erkenne ich denn solche Menschen, das kann man inzwischen mit einem wissenschaftlich belegten Test machen. Tatsächlich, und Carina und ich haben das durchgezogen. Deswegen berichten wir auch heute drüber. Das ist der sogenannte D-Factor-Score. Also D-Factor, Dark-Factor, was habe ich, wie viele Anteile habe ich, was für ein Arsch kann ich sein, ja. Und wir haben den gemacht und waren neugierig auf den auf den eigenen bösen Anteil in uns. So nennen die das. Und die Ergebnisse sind erschreckend, aber dazu später mehr. Also dieser sogenannte D-Faktor, den muss man sich mal anschauen, denn dann überlegt man automatisch, D-Faktor, wo ist denn jetzt das, wenn man nun davon gehört hat, ja? Ich habe es ja gesagt, es leitet sich aus dem Englischen ab, Dark Factor und oder Factor, und beschreibt die besonders dunklen Seiten, Dark Sides einer Persönlichkeit, ja, die Dark Personality. Das ist so ein Sammelbegriff für viele Eigenschaften, die sich negativ auswirken. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Skrupellosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Selbstsucht, Bosheit. Das sind Merkmale einer Persönlichkeit, die bestimmte Persönlichkeitsbilder besonders gerne benutzen. Und da, das ist ja aus dem therapeutischen Setting, aber ihr habt die Begriffe auch alle schon mal gehört. Narzissmus, Egoismus, Psychopathen, Soziopathen. Und da gibt es noch einen ganz besonderen Begriff, der euch vielleicht auch schon mal begegnet ist, Machiavellisten. Das sind Persönlichkeiten, die unglaublich manipulieren. Die haben eine zynische Missachtung von Moral und setzen den Fokus ständig auf Eigennutz und persönlichen Gewinn. Und natürlich gibt es auch noch unsere Spezialfreunde, die Sadisten, die immer bereit sind, andere Menschen zu quälen. Ihr seht schon, das ist so ein Ding, wo wir, wenn wir alle drüber nachdenken, irgendeinen Menschen bildlich vor Auge bekommen. Und die geben sich natürlich mit ihren Defiziten nicht zu erkennen, ist ja auch klar. Und wenn du jemanden kennenlernst, dann bemüht sich dieser jemand, der einen starken D-Faktor hat, also ins Negative gesprochen, dann bemüht er sich natürlich, die nicht nach außen dringen zu lassen, denn so ganz, ganz im Hinterkopf, tief im Unterbewusstsein, weiß die der natürlich auch, dass er oft aneckt und dass da wohl Dark Sides, dunkle Persönlichkeiten, diese Personality im Spiel sein muss. Ja, und das ist ja auch klar. Ja, yeah, es erinnert mich wieder an meine Lieblingsband Dark Side of the Moon. Das diesmal nicht vom Mond, sondern diesmal auf der Persönlichkeitsebene. Ja, und es gibt deshalb so einen Test. Wissenschaftler der Unis Koblenz, Landau, Ulm und Kopenhagen haben mit 2500 Teilnehmern 9 Persönlichkeitsmerkmale festgestellt, die so einen dunklen Charakter frühzeitig enttarnen. Die will ich euch jetzt mal vorstellen. Ich will nur auch dazu sagen, dass sowas repräsentativ ist, wenn es veröffentlicht wird. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das überall auf dem Planeten so ist, wie es ist. Da gibt es natürlich kulturelle Unterschiede, das darf man nicht vergessen, aber für unser Land kann man sagen, trifft das zu. Also, die erste Form, Egoismus, das ist so das Beschäftigen mit den eigenen Wünschen und Zielen. Das ist ja gar nicht schlecht. Wenn das aber überwiegend passiert und andere Bedürfnisse völlig ausgeblendet werden, dann ist das Egoismus. Gehässigkeit, Wunsch und Freude daran, anderen zu schaden. Selbst dann, wenn es einem selber schadet. Also dieser Genuss, dieses, ihr kennt das Gehässige, ne? Wenn jemand so spricht, das habt ihr bestimmt auch schon erlebt oder schon öfter erlebt, dann ist es wirklich der Spaß daran, dass der andere, dass dem anderen Schaden zugefügt wird. Ist ja Wahnsinn, ne? Man denkt, kann doch gar nicht sein, das gibt's doch nicht, wir sind doch Kameradinnen und Kameraden. Ja, aber das scheut uns ja nicht davor oder das hält uns nicht davor ab, dass wir auch psychische Krankheiten in unseren Reihen haben. Moralische Enthemmung. Das ist also die Überzeugung, dass die normalen Regeln auch aus dem sozialen Bereich für mich nicht gelten. Für andere? Stopp. Ja, immer. Aber für mich? Nö. Das hat natürlich auch Gründe aus in erziehungstechnischer Hinsicht, moralische Verhaltensweisen in der Kindheit und so weiter. Da gibt es tausende von Gründen. Aber wir wollen ja heute einfach nur mal versuchen, diese Dinge rauszustellen, damit man, wenn man sowas begegnet, auch mal sagen kann, sag mal, das gefällt mir aber gerade nicht. Ja? Dieser Machiavellismus, den ich angesprochen habe, ist die unmittelbare Bereitschaft, andere zu manipulieren, zu belügen oder auszunutzen, um die eigenen Ziele zu erreichen. Ja, das Machiavelli ist eine berühmte Persönlichkeit und daher stammt der Begriff. Und das ist, ja, das ist eine furchtbare Form von Menschen zu erniedrigen, wenn man sie so manipuliert, belügt und ausnutzt, damit meine eigenen Ziele erreicht werden. Und ich habe das manchmal, Kameradinnen, Kameraden, Damen und Herren, die zuhören, wenn ich irgendwo auf einem Workshop geladen bin oder eingeladen bin, ich werde da gleich nochmal drauf eingehen, und jemand sagt, ich weiß nicht, ständig wird an mir rumgesägt und genörgelt, da sage ich, sind es mehrere, dann solltest du dir anfangen, Gedanken zu machen, oder sind es vereinzelte, nee, ist nur einer. Dann kommt mir dieser Machiavellismus ins Gedächtnis. Ich denke, er manipuliert jetzt andere oder sie, um ans Ziel zu kommen. Und weißt du, was das Ziel ist? Dein Posten. Denk mal drüber nach. Anspruchsdenken ist die Nummer 6. Der Glaube, dass einem selbst mehr zusteht als anderen. Das ist zum Teil sogar normal, dass man immer das Gefühl hat, hey, das bekomme ich. Ja, wieso bekommt der das? Ich bekomme es. Wenn das aber übersteigert ist und wenn das nur noch so ausgelebt wird, dann sprechen wir von Anspruchsdenken. Psychopathie. Ui, jetzt wird's aber ausgesprochen dark. Das ist Gefühlskälte, fehlende Empathie, antisoziales Verhalten. Wenn wirklich jemand absolut kalt in der Emotion ist und nicht mehr empathisch agiert bzw. reagiert, wenn er sich nicht sozial verhält, sondern wirklich merklich einfach das eigene Gefühl ausblendet, dann spricht man von Psychopathie. Die Nummer 8 ist Selbstbezogenheit, also extrem auf die eigene Person ausgerichtetes Streben, Status, Macht, Anerkennung, so eine Art von Egozentrik, ist im Gegensatz zum Machiavellismus ein bisschen so gepaart, dass ich mich tatsächlich nur auf mich konzentriere. Ich bin der König, sagen wir es mal so. Ja? Okay, und dann zum Schluss die Nummer 9, das ist so einer meiner Lieblinge, Sadismus. Die Lust am Leiden anderer, der ausgeprägte Wunsch, andere Menschen zu dominieren, bis hin sie definitiv zu quälen. Richtig zu quälen. Tja, wie macht denn sich so ein Kamerad, Kollege, Vorgesetzte in deiner Hilfsorganisation, in deiner Berufsfeuerwehr oder wo auch immer bemerkbar? Und genau dafür gibt es diesen D-Faktor. Der beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau das, was ich gerade eben in 9 Zielen aufgesprochen habe, möglicherweise in deiner Feuerwehr lebt. Und das kriegst du mit einem gewissen Zeitraum raus. Also nicht von heute auf morgen. Wenn einer mal einen Bad Day hat, ich habe es heute in den Anglizismen, merkt ihr es? Bad Day, einen schlechten Tag hat und er mal überdurchschnittlich zynisch ist und das mal so richtig auslädt und am zweiten Tag vielleicht auch noch und dann relativiert sich das wieder, dann hat er einfach einen scheiß Tag gehabt. Dann geht es ihm nicht gut und deswegen hat er dieses Mittel eingesetzt, um seinen Druck abzubauen. Das ist okay. Aber wenn du einen Kameraden bzw. einen Vorgesetzten hast in diese Richtigkeit, dass du glaubst, der hat einen sehr hohen D-Faktor, dass er einen sehr hohen Score hat, da gibt es einen Psychologen, einen Studienautor, der Morten Mooshagen von der Uni Ulm, der hat gesagt, zugespitzt kann man sagen, dass wenn ein Chef zum Beispiel genüsslich seine Mitarbeiter herunterputzt, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er sogar auch seine Geschäftspartner ausnutzt, Steuern hinterzieht oder seine Frau betrügt. Das sind natürlich harte Worte. Aber der Mann hat es deshalb ausgesprochen, weil er ja über diese Tests rausbekommen hat, dass wenn ein Mensch zu sowas neigt, das ein Muster ist, das er lebt. Und deswegen beschreibt er das so. Das muss nicht in allen Fällen zutreffen, aber es ist tatsächlich so, wenn jemand Mitarbeiter oder Kameradin, die ihm unterstellt sind, Kameraden, runterputzt, ständig, dann ist das ein Muster, das er hat und daran kann man ihn erkennen oder identifizieren. Super! Was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn mit solchen Leuten um, denen man einfach nicht ausweichen kann? Was macht man da? Der Tipp Nummer 1 dazu ist Abstand. Abstand, Abstand, Abstand. Den Kontakt, wenn ich nicht direkt der Vorgesetzte bin, ne, darum geht's. Also wenn ich einen Kameraden habe, der mich dermaßen annervt, wo ich den begründeten Verdacht habe, ja, dass der gerade versucht, diese Dinge, die ich in den 9 Persönlichkeitsmerkmalen beschrieben habe, anzuwenden, dann halte ich Abstand. Das ist das Beste, was ich tun kann und lass den auch oder die nicht mehr an mich ran. Denn möglicherweise kannst du den Kontakt nicht einstellen, weil in der Feuerwehr das nicht ganz so gesehen wird, wie du es empfindest. Aber es ist eben deine Empfindung. Und dann hast du bedingt Einfluss darauf, wie intensiv dein Kontakt zu diesem Kameraden sein muss. Ja, natürlich kann man bei bestimmten Phasen im Bereich Hilfsorganisation, nämlich im Einsatz, solchen Dingen nicht aus dem Weg gehen. Aber da ist ja sowieso alles geregelt. Da geht es ja Befehl, Ausführung, ja, Hinterfragen natürlich auch, Einsatznachbereitung, ganz klar. Aber danach ist wieder Schluss. Wenn du jemanden hast, mit dem du dich dann noch weiter austauschen musst, weil er von mir aus Ausbilder ist oder sowas oder irgendeine Funktion hat, dann muss der persönliche Austausch nicht stattfinden. Dann kannst du eine E-Mail schreiben oder greifst zum Telefon und sobald er wieder in diese Muster verfällt, weg. Wenn alle Kameraden aus deiner Sicht dieses Muster haben, solltest du nachdenken. Dann liegt der Knackpunkt möglicherweise bei dir. Tipp Nummer 2, Stärke demonstrieren. Gerade diese Psychopathen, die ich vorhin genannt habe, und diese Machiavellisten, ja, aber auch die Sadisten, die lieben es regelrecht auf den Schwächen anderer rumzutrampeln und das für sich dann schamlos auszunutzen. Wenn man das aus der therapeutischen Ecke betrachtet und all das ansetzt, was Therapeuten, Psychotherapeuten wissen, dann ist natürlich klar, dass das eine Ursache hat und eigentlich ein verminderter Selbstwert infolge mangelnder Erziehung, schreckliche Erlebnisse oder sonst was ist. Das erklärt es, das rechtfertigt es aber nicht, okay? Wenn ich das aber weiß, dann kann ich auch eine gewisse Form von Stärke demonstrieren. Und das mache ich, indem ich den Leuten keine Angriffsfläche biete in meiner Feuerwehr. Ich habe sowieso gute Leistung, ich bin überzeugt von mir, damit habe ich ein gutes Selbstbewusstsein und damit habe ich das erledigt. Abstand halten, eigene Stärke demonstrieren. Nicht immer einfach, vor allen Dingen bei Menschen, das mit der Stärke demonstrieren, die darauf eben rumeiern. Aber es ist wichtig, dass wir uns gerade machen, selbstbewusst sind und sagen, so mein Freund, genau so nicht. Und jetzt hör mal auf mit deinem Gestänke, es reicht. Wenn wir dazu nicht in der Lage sind, können wir uns Verbündete suchen. Denn nicht jeder Mensch ist eben extrovertiert und hochemotional. Wir haben auch die Kameradinnen und Kameraden, die introvertiert und rational agieren. Und das ist völlig in Ordnung. Jeder Mensch hat seine Berechtigung in der Richtung. Aber wenn ich das eben nicht kann, mich mit diesen Menschen, mit diesen Arschlöchern, entschuldigt, auseinanderzusetzen, dann ist die Chance auch groß in meiner Feuerwehr, dass ich damit nicht alleine bin. Frag andere, ob sie das auch so sehen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir dürfen ja auch nicht Kameradinnen und Kameraden einfach in der Ecke stellen, wenn nur wir der Meinung sind, da stimmt irgendwas nicht und alle anderen sind der Meinung, nein, das ist ja völlig falsch. Da muss ich auch mal über mich nachdenken, habe ich eben gerade schon gesagt. Aber ich kann eine Situation, wenn ich nicht in der Lage bin, Stärke zu demonstrieren, viel besser ertragen, wenn ich in Anführungsstriche Menschen habe, mit denen ich mich über das Problem auseinandersetzen kann. Also Kumpels, Freundinnen, Freunde und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Abstand von solch toxischen Menschen. Stärke demonstrieren und zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ich das nicht schaffe, oder zusätzlich Verbündete suchen, um genau diese Menschen von mir fernzuhalten und sie überhaupt nicht erstmal an dich rankommen zu lassen.
Werbung.
Genau, Werbung. In eigener Sache. Denn ich habe ja gerade beschrieben, mit diesem Dark-Faktor, dass es Konflikte immer und überall kommen, wo Menschen zusammenkommen, auch wenn es Kameradinnen und Kameraden sind, was wir ja zweifelsohne sind und deshalb auch eine andere Base zusammen haben, also dieses Helfen, dieser Einsatzdienst, all das, was Hilfsorganisationen ausmacht, ist natürlich was völlig anderes, wenn ein Sportverein oder ein Kegelclub zusammenkommt oder die Angler sich treffen. Damit denunziere ich nicht deren Arbeit, sondern es geht einfach nur darum, dass wir einen Daseinsvorsorgeauftrag haben und deshalb auch anders miteinander agieren, nämlich in dieser kameradschaftlichen Form. Das tun andere Vereine auch, aber nicht mit dem gleichen Ziel wie wir. So, und dass es da eben zu Diskussionen, zu Debatten kommt, dass gelacht, aber auch gestritten wird. Das ist normal und diese Streitereien laufen manchmal in eine destruktive Richtung, dass gerade Vorgesetzte nicht mehr wissen, wie gehe ich denn jetzt mit der Konfliktsituation um. Wenn sich so eine Konfliktschlinge erstmal zugezogen hat, dann kommt man da oft nicht mehr raus, weil man ja Bestandteil dieses komplexen Falles, dieser Situation ist. Ich habe so Sachen natürlich auch erlebt und ich möchte euch von so einem Fall erzählen, wenn ihr eine Sitzung habt, ja, und ihr datet die auf 2 Stunden und sagt, Leute, wir treffen uns, es ist ja unsere Freizeit, ihr versteht, ja, aber auch wenn es nicht Freizeit, sondern beruflich ist, Werkfeuerwehr, Berufsfeuerwehr, dann setzt man sich einen Zeitrahmen. So, und ich habe mir grundsätzlich für meine Ausschusssitzungen 2 Stunden Zeitrahmen gesetzt, auch mal 2,5, danach haben wir noch genüsslich ein Bierchen zusammengetrunken, sind dann nach Hause gegangen. Also, abhandelnde Themen, kameradschaftliches Zusammensein, nicht ewig, weil wir mussten ja am nächsten Tag wieder arbeiten und dann Schluss. Jetzt gab es einen Kameraden, der hat diese Sitzung, sagen wir mal, als Plattform benutzt und hat alles hinterfragt, alles immer in Zweifel gezogen, eine gewisse Form von Selbstbezogenheit, ihr erinnert euch an diesen Begriff. Und dadurch haben die Sitzungen oft 3 Stunden, wenn nicht gar 3,5 gedauert, weil es auch irgendwann angefangen hat, die anderen zu nerven, sie dann auf den los sind. Und ich glaube, genau auf diesen Moment hat er gewartet. Das ist dann genau das Gegenteil von Sadismus. Aber es gibt Menschen, Die brauchen sowas. Die müssen an der Stelle dann leiden, um ihre Themen nach vorne zu bringen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das hat dann uns ganz oft eine Stunde, auch zwei Stunden Zeit gekostet. Ich habe das eine Zeit lang über mich ergehen lassen, weil ich da zuführungsschwach war, um da einen Cut reinzumachen. Bin aber von immer mehr Kameradinnen und Kameraden angesprochen worden. Sag mal, merkst du das nicht? Sag ich, doch, ich merke das schon. Ich weiß nicht, wie ich mit umgehen soll. Dann haben wir uns beraten. Und irgendwann musste ich dann halt anfangen, tätig zu werden und habe, ja, dann eben reingehauen. So, Punkt. Ja, und davon partizipieren alle, bis auf den Kameraden, aber damit muss er umgehen. Was machen wir jetzt von Brandpunkt mit solchen Konflikten? Wir schauen erstmal, was sind da die konkreten Konflikte und wer sind die Partner? Wer sind die Beteiligten und wie sind die identifiziert worden? Dann gibt es eine Vorabbefragung, denn dann kann man Konfliktherde sehr, sehr genau bestimmen. Das ist wirklich wichtig und die Basis für die Vorbereitung auf die Arbeit dort vor Ort. In einer oder mehreren Sitzungen werden dann die Konflikte auseinandergenommen, so nennen wir das, ja. Weil wenn ich die auseinandernehme und mal strukturiere, merkt man oft, dass vieles Beiwerk ist, aber dass der Zentralkonflikt extrem an der und der Stelle hängt. Und dann gibt es Maßnahmen zur Verbesserung und dann gibt es aber auch, und das, Leute, ist extrem wichtig, Qualitätskontrollen. Wenn man diese Maßnahmen wirksam, effizient und so weiter ansetzt, dann muss man aber die Qualität der getroffenen Maßnahme kontrollieren, um eventuell auch nochmal nachzujustieren. Habt ihr also Probleme und Themen in eurer Wehr, Organisation, Verband, Verwaltung oder irgendetwas, die sich negativ auswirken, nehmt gerne Kontakt zu uns auf, hier bei Brandpunkt. Wir sind eben Experten auf diesem Gebiet der Konfliktlösung und vor allem auch Konfliktprävention. Ja, für Feuerwehren, Hilfsorganisationen, KAT-S-Einheiten, Verbände, Aufsichtsbehörde, Ministerien. Wir haben schon mit ganz vielen in der Richtung gemacht. Und ich kann wirklich auch sagen, wenn so ein Konflikt dann mal behoben ist, dass es hat sowas Erleichterndes, sowas Tolles. Und wenn ihr einen Fremden, in Anführungsstrichen, ihr kennt mich jetzt über den Podcast oder aus irgendwelchen Vorträgen und Workshops oder vom E-Learning, klar, aber wenn ein anderer dort ist, ein Mensch, der von außen drauf schaut und eine gewisse Ausbildung oder Fähigkeiten hat, dann hat das eine andere Dynamik. Deswegen kann ich es euch nur empfehlen, nehmt mit uns Kontakt auf. Ihr wisst ja, brand-punkt.de.
Werbung Ende.
Wie ich vorhin angeteasert habe, war ja eigentlich klar, machen wir ja immer so, Carina und ich entwickeln diese Podcaste und wenn wir dann in der Vorbereitung sind, denken wir, okay, wenn wir den Leuten erzählen, dass es einen bestimmten Test für die Faktoren gibt, also für Dark Factors, dann müssen wir den aber auch vorlegen, ne? Und wir haben uns dann an den kleineren der beiden, es gibt einen ganz langen und es gibt einen kleineren, wir haben uns mal an den kleinen rangemacht, 16 Fragen der Uni Ulm und haben das selbst gemacht. Ja, und es ist ausgegangen, wie ich es vermutet habe. Ja, wir liegen beide in einem sehr guten Bereich. Der D-Faktor ist gering. Aber Leute, was soll ich euch sagen? Meiner ist geringer. Kann jetzt natürlich dran liegen, dass ich die Frage irgendwie schon vorab verstanden habe, weil ich halt eben einen therapeutischen Background habe. Aber ich habe es versucht, neutral zu machen. Und damit ist klar, Carina hat einen etwas höheren D-Faktor. Das erklärt manches. Wir haben übrigens die Ergebnisse dieser Tests, haben wir in die Shownotes gepackt, dass ihr da auch mal drauf gucken könnt. Also unsere eigenen Tests haben wir da reingepackt, außerdem einen Link zu diesem Selbsttest. Ich finde es ganz cool, sowas mal zu machen. Ich habe das immer gerne gemacht, so einen Test über mich, über meine Persönlichkeitsmerkmale mal zu machen. Auch in unserem E-Learning, das Erste, was wer den Test gemacht hat, bei uns ja die Persönlichkeit bestimmen und wie resilient sind wir, waren Carina und ich, ist ja logisch. Ja? Und dann kriegst du auch ein Bild von dir, das über eine Methodik gemacht wurde, die du nicht selbst bestimmt hast. So, zum Schluss unseres heutigen Podcasts noch
Happy End.
Ein Happy End. Feuerwehr Bremerhaven haben wir lesen dürfen. Die waren zum ersten Mal bei einem Einsatz dabei, das ist sicher schon öfter passiert, aber sie haben es so lieb geschildert und so toll, das hat uns richtig, und wir wollten es unbedingt in unsere Rubrik Happy End reinbringen. Die wurden alarmiert, Stichwort beginnende Geburt im Stadtteil Lehe in Bremerhaven, und da sind junge Rettungskräfte hingekommen, Und als sie kam, wollten sie halt von der BF Bremerhaven, wollten sie halt die Mama einladen, wie das üblich ist, in die Klinik fahren, dort Entbindung, alles super. Aber es war dann schon soweit, da war nichts mehr mit Transport. Und jetzt sind die Kameradinnen und Kameraden natürlich ein bisschen nervös geworden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe genau so eine Situation, Gottlob, nie mitgemacht. Aber sie haben dann natürlich den Ablauf gemacht, Notärztin alarmiert, die Mutter bei der ungeplanten Hausgeburt bestmöglich unterstützt. Und damals, um 1925, hat die 28-jährige Lady ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Mutter und Kind waren wohl auf und wurden dann natürlich von den Kameraden ins Klinikum in Bremerhaven, Rheineckenheide heißt das, gefahren, dort übergeben und alles war gut. Feuerwehr Bremerhaven hat das sehr schön geschildert und für die junge Besatzung des RTWs war das ein außergewöhnliches Ereignis, weil es sich um die erste Hausgeburt in ihrer beruflichen Laufbahn gehandelt hat. Ihr seht, bei solchen Geschichten, ja, ist ganz klar, dass plötzlich bei Einsatzkräften, die noch nicht lange aktiv sind, ob jetzt im Rettungsdienst oder bei einer anderen hier oder bei uns in der Feuerwehr, ist völlig Banane. Wenn du so eine hochemotionale Geschichte erlebst, hat das immer Auswirkungen auf dich und deine Einsatztätigkeit. Hier war es jetzt eine sehr positive, wir erleben aber leider, leider auch sehr viel, viel Negatives. Das Ganze ist übrigens gestern passiert und der Familie wurde natürlich herzlich gratuliert und auch wir von Brandpunkt wünschen denen alles Gute. Kameradinnen und Kameraden, selbstverständlich haben wir in unseren Hilfsorganisationen in der überwiegenden Zahl Menschen ohne die Faktor. Ich glaube, ich habe mal in meinem Studium gelernt, dass so ein geheimer Anteil an Menschen mit so geheimen Fantasien und sowas, ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, bei jedem Menschen sitzt. Dass 5% von dem, was uns innen drin bewegt, also 95% teilen wir und 5% bleibt bei uns selbst. Denkt mal drüber nach, ich glaube, das entspricht durchaus der Realität. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn wir aber von diesen 95%, die wir teilen und öffentlich machen und mit Kameradinnen, Kameraden, mit Freunden, mit Bekannten, mit Verwandten, Familie besprechen und dann einer dieser 9 Merkmale ausleben, weil wir selbst eine Schwäche haben, dann ist es für uns 0,0 akzeptabel, weil damit wird nicht nur das kameradschaftliche Gefüge auseinander genommen und durcheinander gebracht, sondern auch Menschen in unseren eigenen Reihen, in unserer kameradschaftlichen Verbundenheit denunziert. Das ist nicht möglich. Ich hoffe, Carina und ich konnten euch an dieser Stelle ein ganz klein bisschen mitgeben. Wenn es Fragen dazu gibt, setzt euch mit uns in Verbindung. Gar keine Frage. Schaut in den Shownotes nach oder auf unserer Page, wie immer ihr wollt. So verbleiben wir, Carina und ich, mit einem ganz lieben Gruß an euch alle da draußen. Freuen uns auf eure Rückmeldung und sagen Servus, Hallo und Gude.